Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Mit der Schriftstellerin und Übersetzerin Isabel Bogdan. Schönen guten Morgen erstmal.
Guten Morgen.
Sie sind unterwegs auf Lesereise, heute Abend in der Stadtbücherei in Stuttgart, morgen schon in Hannover. Sie müssen gerne unterwegs sein, oder?
Ach na ja, ich freue mich natürlich sehr, dass ich so viel zu Lesungen eingeladen werde. Aber diese Reiserei ist natürlich auch anstrengend, aber auch toll.
Gibt es Rituale, womit Sie sich dann vielleicht ein wenig schöner machen, wenn es so anstrengend ist?
Manchmal mache ich gerne Mittagsschläfchen. Also wenn man morgens im Hotel seinen Koffer zuklappt und zum Bahnhof rollert und dann irgendwie ein paar Stunden in der Bahn gesessen hat und dann in der nächsten Kleinstadt ankommt, da finde ich das manchmal ganz schön, mich erstmal hinzulegen und ein kleines Mittagsschläfchen zu machen, weil man dann nämlich abends, wenn man wieder ins Bett kommt, sozusagen schon ins eigene Bett geht. Das ist dann schon so ein bisschen eingeschlafen.
Ja, und auch fit sein muss am Abend, sind dann Ihre Lesungen. Ja. Sie sind in Köln geboren, haben dann in Heidelberg und in Tokio Anglistik und Japanologie studiert, leben in Hamburg. Und Sie sind berühmt, bekannt geworden mit einem Roman Der Pfau. Das war eine Satire, die in den schottischen Highlands spielt. Und jetzt gerade mit einem Buch Laufen. Das ist eigentlich das komplette Gegenteil. Jetzt hätte ich gedacht, vielleicht gehen Sie in den Städten auch laufen. Gehört das Laufen zu einem Ihrer Rituale?
Nee, nicht in fremden Städten. Das ist, ich laufe eigentlich genauso unambitioniert und wenig ehrgeizig wie meine Protagonistin auch. Also ich laufe so, weiß ich nicht, 7 Kilometer, eine Dreiviertelstunde, und wenn ich das 2-mal die Woche schaffe, bin ich froh. Und ich schleppe nicht meine Laufschuhe auch noch mit auf Lesereise. Ich reise immer gerne mit möglichst kleinem Gepäck.
Und Ihre Protagonistin, Sie haben es angesprochen, die zwingt sich dann zum Laufen, denn etwas Dramatisches ist passiert, nämlich was?
Na, ihr Lebensgefährte ist gestorben. Und sie ist erstmal in ein Loch gefallen und hat ein Jahr lang ganz furchtbar getrauert und irgendwie versucht, halbwegs zu funktionieren. Aber drüber hinaus hat sie nicht viel auf die Reihe gekriegt. Und nach einem Jahr sagt ihre Freundin Rike ihr, fang doch mal wieder an zu laufen, hast du doch früher gemacht. Und sie sieht ein, dass das eine gute Idee ist, aber es fällt ihr wahnsinnig schwer am Anfang. Und ich bin auch immer so, also ich laufe eigentlich seit ich 14 bin, aber auch immer mit ein paar Jahren Unterbrechung. Also ich weiß auch, wie sich's anfühlt, wenn man lange nicht gelaufen ist.
Ja, und man merkt gerade, es ist auch gar nicht so einfach, die richtigen Worte zu finden bei so einem Thema. Also Tod, nachdem sich jemand Depressionen hatte und sich dann das Leben genommen hat. Wie sind Sie auf dieses Thema gekommen? Sie haben es selbst nicht erlebt, aber das Buch liest sich so, man kann Ihnen das fast gar nicht abnehmen, dass Sie es nicht selbst durchlitten haben.
Ich bin tatsächlich aus der anderen Richtung gekommen. Ich hatte zuerst diesen laufenden Sound. Der Text ist ja sehr schnell und ziemlich atemlos am Anfang. Und hat viele Kommas und wenig Punkte und ist sehr rhythmisch.
Liest sich fast wie ein einziger langer Satz.
Ganz so schlimm ist es nicht. Und es wird ja auch, also sie läuft ja ein Jahr lang eigentlich, und es wird dann im Laufe des Romans, wird auch der Rhythmus ein bisschen ruhiger und es ist nicht mehr ganz so gehetzt und atemlos. Aber das hatte ich zuerst. Und ich habe vor Jahren schon mal eine Kurzgeschichte geschrieben, die auch Laufen hieß. Und in dieser Kurzgeschichte war der Mann einfach nur weg. Und ich habe damals schon gedacht, dass ich eigentlich diesen Sound ganz toll fand und das gerne auf eine längere Strecke ausprobieren würde, und habe mich aber nicht so richtig dran getraut. Und dann kam irgendwie der Pfau dazwischen, und danach habe ich gedacht, jetzt möchte ich nochmal das mit dem Laufen ausprobieren.
Ja,
und habe dann gedacht, eine Trennungsgeschichte, also eine Trennung kann furchtbar genug sein, aber ich wollte ihr dann so richtig was Existenzielles mitgeben.
Ja, und das wurde dann zu einem Selbstgespräch. Ich habe es fast empfunden wie so ein einziger langer Satz. Da ist so eine Dramatik drin, da mischen sich Trauer, Wut, Witz und Sehnsucht. Wie schwer war es denn, sich in einen Menschen hineinzuversetzen, der seinen Partner aufgrund von Depressionen verloren hat, der sich dann das Leben genommen hat?
Na, ich habe natürlich viel mit Leuten gesprochen, die akut trauern oder getrauert haben. Und man ist, wenn man an sowas arbeitet, gedanklich nicht nur in dem Moment, wo man am Schreibtisch sitzt und schreibt, mit dem Thema beschäftigt, sondern man geht auch so ein bisschen mit anderen Augen durch die Welt. Also man nimmt Dinge anders wahr.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel fiel mir eine Pullover-Werbung auf für Strickpullover, wo der Spruch drüber steht, nimm dir den Strick.
Das ist dann auch im Buch.
Das ist dann auch im Buch. Und da wäre ich wahrscheinlich sonst einfach dran vorbeigelaufen und hätte vielleicht gedacht, das ist ja ein bisschen geschmacklos. Und dann hätte ich es aber wieder vergessen. Wenn man aber gerade gedanklich mit dem Thema Suizid beschäftigt ist, dann, also ich habe mich in dem Moment so aufgeregt über diese Werbung, weil ich dachte, wie viele Leute trauern gerade nach einem Suizid. Und das ist einfach ein Thema, mit dem man verdammt nochmal keine Witze macht. Ich habe gar nichts gegen einen geschmacklosen Witz im richtigen Moment, aber das ist ein Thema, wo das einfach nicht angemessen ist.
Und ein wichtiges Thema sind auch die Schuldgefühle, die kann einem niemand nehmen. Wie haben Sie da dann im Laufe der Recherche und im Laufe des Schreibens einen guten Umgang mitgefunden?
Was mir tatsächlich bei der Recherche am allermeisten geholfen hat, war ein Gespräch mit einer befreundeten Psychotherapeutin, die auch Autorin ist. Angelique Mund schreibt Krimis und die hat es mal gelesen, als ich so ungefähr 100 Seiten hatte. Und sie hat mir dann ganz viel über meine Figur erklärt und auch über den Lebensgefährten, der sich das Leben genommen hat und vor allem darüber, was sie Angehörigen nach einem Suizid zu erklären versucht. Und das ist mal als allererstes, Angehörige haben immer Schuldgefühle und denken, ich hätte das doch merken müssen, ich hätte es doch irgendwie verhindern müssen. Warum konnte ich das nicht? Warum habe ich es nicht gemerkt? Und sie sagt, diese Schuldgefühle, das ist eigentlich das falsche Wort. Das sind keine Gefühle, sondern das sind Gedanken. Gefühle sind Wut und Trauer und Verzweiflung. Und diese sogenannten Schuldgefühle sind eigentlich Gedanken und die sind falsch, weil man es nicht verhindern kann. Wenn jemand so einen Entschluss einmal gefasst hat, dann wird er den umsetzen. Es schaffen sogar Leute in Gefängnissen, sich das Leben zu nehmen, obwohl da eigentlich alles dafür gesorgt wird, dass das nicht geht. Und das versucht sie Angehörigen klarzumachen, dass sie irgendwie akzeptieren können. Es gibt Menschen, die einfach nicht mehr leben wollen und die setzen das dann um. Das ist natürlich hammerhart.
Und das Schlimme, umso weniger merkt man es dann, wenn dieser Entschluss gefallen ist, das beschreiben sie dann, dann ist auch eine Depression gar nicht mehr so spürbar, weil dann eine Entscheidung da ist.
Ja, es ist oft so, dass es jemandem, der diesen Entschluss wirklich fest gefasst hat, ab dem Moment besser geht, weil seine Entscheidung gefallen ist. Und wenn man das natürlich merkt als Angehöriger oder als Freund, dann hat man das Gefühl, es geht ihm besser und ist erleichtert und kann gar nicht auf die Idee kommen, dass es dran liegt, dass er seine Entscheidung gefällt hat.
Ihre Protagonistin spielt in einem Hamburger Orchester Bratsche. Musik hat auch einen großen Bestandteil. Es kommt dann auch ein Song von Damien Rice vor, Accidental Babies, unendlich traurig. Welche Bedeutung hat die Musik für die Protagonistin?
Na, sie ist Berufsmusikerin, also das spielt für sie natürlich eine ganz große Rolle und in diesem ersten akuten Trauerjahr, wo sie noch nicht läuft, merkt sie auch bei der Arbeit, dass sie eigentlich nur Noten abspielt und Handwerk abliefert und nicht wirklich Musik macht und das kommt dann so langsam nach und nach wieder, aber für eine Musikerin steckt natürlich auch immer viel Trost in der Musik und viel ihre eigenen Gefühle auszudrücken über die Bratsche. Und das kommt so nach und nach wieder.
Sie haben Anglistik und Japanologie in Heidelberg und in Tokio studiert. Wie wurden Sie Übersetzerin?
Also Literaturübersetzerin so ein bisschen hinterrücks. Ich habe ganz am Anfang mit Fachübersetzungen angefangen. Das war wahnsinnig unbefriedigend. Und habe mich da im Internet in irgendwelche Datenbanken eingetragen und habe dann so die Webseiten für mittelständische metallverarbeitende Betriebe im Sauerland ins Englische übersetzen und ich verstehe von Metallverarbeitung nichts und dann in die Fremdsprache übersetzen, das war furchtbar. Und darüber kam dann aber auch das erste Buch, das hieß Gärten auf kleinstem Raum, Ideen für die Fensterbank, Balkon, Hof und Hauseingang. Und das war überhaupt nicht mein Thema, aber ich habe da gedacht, ja, das ist das, was du machen möchtest. Man hat eine gewisse Zeit, sich mit einem Thema zu beschäftigen. Und irgendwann hat man so ein Projekt abgeschlossen und hat ein Produkt in der Hand, wo mein Name vorne drin steht und es sieht schön aus. Und das, da war ich von Anfang an angefixt. Und dann habe ich am Anfang ein bisschen so Ratgeber, populäres Sachbuch gemacht und dann den Einstieg in die Belletristik geschafft durch eine Empfehlung einer Kollegin und habe dann am Anfang eher die leichtere Unterhaltungsliteratur gemacht. Und
Und dann sind sie immer mehr reingerutscht.
Ja.
Es braucht aber natürlich auch ein besonderes Talent für Sprache. Wie haben Sie festgestellt, dass Sie das haben?
Also, dass ich das habe, deswegen habe ich schon Anglistik und Japanologie studiert. Japanisch habe ich dann quasi mit Aushändigen der Magisterurkunde weitestgehend abgelegt. Und also dass ich eine Sprachbegabung habe, war eigentlich irgendwie immer klar. Und es ist aber natürlich auch viel Handwerkszeug dabei. Und es gibt für Übersetzerinnen und Übersetzer ganz fantastische Fortbildungsmöglichkeiten. Und ich habe viel Seminare besucht und viel gelernt.
Wenn Sie jetzt ein neues Exemplar vor sich haben, Sie übersetzen viel von Jane Gardam zum Beispiel, eine sehr bekannte britische Autorin, Nick Hornby haben Sie auch übersetzt. Wenn so ein Text kommt, wie gehen Sie es an?
Ich lese ihn erstmal durch, um mich einzugrooven, um ein Gefühl zu kriegen für den Sound, für die Stilebene, für die Figuren. Ich muss wissen, wie die ticken, damit die eine plausible wörtliche Rede kriegen und so. Und dann fange ich stumpf vorne an und übersetze das durch. Und zwar so schnell wie möglich. Also an den Stellen, wo mir keine gute Formulierung einfällt oder wo ich was nicht sofort recherchiert kriege, mache ich erstmal weiter, markiere mir das. Und beim nächsten Durchgang fällt mir dann plötzlich, da weiß ich plötzlich, wie es heißen muss. Oder ich habe weiter hinten nochmal was recherchiert, was dann auch das vorne erklärt oder so.
Weil das Verständnis für den Text wächst oder wie ist das erklärbar?
Ja, weil man manchmal einfach so ein bisschen neben dem Thema, was man als erstes gegoogelt hat, hergoogelt und dann auch das findet, was man beim ersten Mal nicht gefunden hat oder weil einem Dinge irgendwie klarer werden. Und dass ich lieber noch ein, zwei Durchgänge mehr mache und dafür pro Durchgang schneller bin, hat damit zu tun, dass ich glaube, man muss beim Übersetzen immer aufpassen. Also wenn ich an jedem Satz so lange rumfrickeln würde, bis er perfekt ist, dann hätte ich immer die Angst, am Ende einen Haufen perfekte Sätze zu haben, aber keinen Text. Und den Gesamttextfluss habe ich einfach besser im Auge, wenn ich schneller durchgehe.
Wie viele Durchgänge sind es denn dann am Ende?
3 bis 4, wobei ich es beim 4. nicht mehr komplett lese, sondern immer nur nochmal die markierten Stellen, die dann immer noch übrig sind, angucke. Und dann kommen natürlich die Korrekturen aus dem Lektorat zurück und dann liest man alles nochmal.
Haben Sie literarische Vorbilder?
Jetzt bin ich...
muss ja auch immer, nicht sein.
Immer mal wieder. Ich habe nicht so das eine große Vorbild, aber manchmal lese ich was und denke, wie fantastisch ist das bitte. Jetzt im Moment gerade Serpentinen von Bov Bjerg. So ein unfassbar großartiger Roman.
Da müssten Sie nichts übersetzen. Sie haben viel übersetzt von Jane Gardam. Ist sie so ein literarisches Vorbild? Vor 4 Jahren wurde sie als die große britische Entdeckung in Deutschland gefeiert. Sie kannten sie vermutlich schon länger, oder?
Nee, ich kannte sie tatsächlich auch nicht. Und ich weiß auch gar nicht, ich glaube, alle deutschen Verlage fragen sich inzwischen, wie es passieren konnte, dass man die so lange übersehen hat in Deutschland. Denn also sie ist letztes Jahr 91 geworden und schreibt, seit sie 40 ist. Da sind also 50 Jahre Werk da. Und sie ist jetzt in Großbritannien, glaube ich, auch nicht so ganz der Superstar, aber hat über die Jahrzehnte immer wieder Preise bekommen, war immer präsent, war immer da. Und wie das passieren konnte, dass der deutsche Markt sie so völlig übersehen hat, keine Ahnung. Und dann ist jetzt vor 4,5 Jahren der erste Roman von ihr auf Deutsch erschienen und sofort eingeschlagen. Also wurde vom Buchhandel und den Leserinnen und der Kritik gleichermaßen geliebt und verkauft sich fantastisch. Und es ist auch wirklich eine großartige Autorin.
Und Sie haben es übersetzt. Muss Ihnen etwas per se auch gefallen, dass Sie sagen, ja, das übersetze ich gerne?
Unbedingt. Also ich habe in meiner Anfangszeit auch mal Bücher übersetzt, die ich einfach nicht leiden konnte. Und das ist keine gute Idee. Ich glaube auch, dass die Übersetzung nicht so gut wird. Man ist dann natürlich schon Profi und macht das so gut wie möglich, aber es ist sicher für alle Beteiligten schöner, wenn es Spaß macht. Und wenn man ein gutes Buch übersetzt, dann macht das natürlich wahnsinnig viel Spaß.
Jetzt haben Sie von Jane Gardam schon einiges übersetzt, eine Trilogie. Ist es so, dass sich dann auch ein Verhältnis zwischen dem Autor und dem Übersetzer entwickelt? Also haben Sie Absichten, sie sich auch mal kennenzulernen?
Ich würde sie wahnsinnig gerne kennenlernen und versuche gerade, das so ein bisschen zu planen, aber da, mal gucken.
Woran hapert's?
Daran, dass ich dauernd unterwegs bin
und viel auf Lesereise.
Gar nicht die Zeit habe im Moment. Aber ich will das jetzt doch mal angehen und mal Kontakt aufnehmen. Und Sie fragen, wann es ihr passt und wann es mir passt, müssen wir mal gucken.
Was begeistert Sie denn an den Büchern von Jane Gardam? Weil vielen hier wird sie vermutlich auch noch nichts sagen.
Also mich begeistert, wie sie gleichzeitig große Gesellschaftspanoramen aufspannt und überhaupt nicht vor schweren und harten Themen zurückschreckt und das aber mit einem Humor gar nicht mal garniert oder würzt, sondern das, dieser Humor ist so leise und so subtil, das mag ich wahnsinnig gerne.
So könnte man aber auch den Pfau beschreiben, der ihr erstes Buch, ihren Roman, denn der gilt ja auch so als eine Satire, die mit sehr viel subtilem Humor geschrieben ist. Also da scheint es ja Parallelen auch zu geben.
Ja, weiß nicht. Also der Pfau spannt jetzt nicht gerade das große Gesellschaftspanorama des 20. Jahrhunderts auf, das kann man nicht behaupten.
Aber von der Art und Weise zu schreiben.
Naja, ich glaube, das Britische liegt mir schon. Also so ein nicht so ein Schenkelklopfer-Humor, also nicht so auf Pointe hinschreiben und Witze machen, sondern eher die Darstellung skurriler Situationen und dass man die dann aber so wie sie sind stehen lässt und sich nicht drüber lustig macht. Also das ist, glaube ich, was ich sehr mag und was ich im V auch versucht habe.
Welches Verhältnis hatten Sie denn vor Ihrem Roman Der Pfau zu Pfauen?
Gar keins. Und jetzt langsam, wenn es so weitergeht, wird es ein unentspanntes Verhältnis, weil ich so irre viele Pfauen-Geschenke bekommen habe. Ja. Ich habe so viel Pfauen-Deko-Zeug, viel Kitsch dabei.
Oh wei.
Und jetzt reicht's.
Ja, da haben wahrscheinlich alle gedacht, jetzt weiß ich endlich, was ich hier schenken kann.
Genau.
Sie muss doch ein Verhältnis dazu haben.
Ja, oder ich glaube eher umgekehrt. Die Leute sehen irgendwas mit Pfauen Deko drauf und denken, ach Mensch, das muss ich für Isa kaufen. Und also hier mal öffentlich und offiziell.
Schluss
danke.
Damit.
Ich freue mich da total drüber, aber ich habe nie geplant, ein Pfauenmuseum aufzumachen.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht gibt es irgendwo ein Museum und die können das dann alles dankend annehmen.
Mal gucken.
Aber zum Pfau zurück, um was geht's in dieser abgefahrenen Geschichte? Ein verrückt gewordener Pfau.
Ein verrückt gewordener Pfau auf dem Land in Schottland mitten im Nirgendwo greift blaue Sachen an, weil er es irgendwie für Konkurrenz auf dem Heiratsmarkt hält. Und es kommt eine Gruppe von Schickimicki-Bankern aus London in einem blau-metallikfarbenen Sportwagen, der Chefin gehört, die sowieso ein bisschen schwierig ist. Und der Pfau demoliert dieses Auto und dem Lord bleibt nicht viel anderes übrig, als diesen Pfau irgendwie, sagen wir, loszuwerden. Und daraus ergeben sich verschiedene Verwicklungen. Und der Witz an dem Buch ist, dass diese Bankergruppe zum Teambuilding da ist. Und jeder der beteiligten Banker oder überhaupt der beteiligten Figuren weiß von der Geschichte, die im Hintergrund passiert, irgendein Detail. Aber keiner weiß die ganze Geschichte. Die weiß nur der Leser oder die Leserin. Und wenn die Banker ihre Details zusammensetzen würden, dann wüssten sie auch, was passiert ist. Aber die merken noch nicht mal so richtig, dass eigentlich im Untergrund irgendwas abläuft, was sie nicht mitkriegen.
Eine subtile Komödie stand monatelang auf der Spiegel-Bestsellerliste. Was glauben Sie, was für einen Nerv haben Sie damit getroffen?
Das frage ich mich auch. Also die Buchhändler sagen mir immer, man kann es an jeden verkaufen. Also es geht für Männer und Frauen, das geht für jedes Alter. Das geht für Leute, die sonst anspruchsvolle Hochliteratur lesen, für die ist es nicht zu doof. Wer sonst eher einfache Unterhaltung liest, für den ist es nicht zu schlau. Das tut nicht weh, es macht Spaß. Offenbar hat es gut funktioniert.
Sie haben viel englische Literatur ins Deutsche übersetzt. War das ein Grund, mit dann Ihren ersten Roman in den schottischen Highlands spielen zu lassen?
Nee, der Grund war, dass ich dieses Anwesen, wo es spielt, sehr gut kenne. Wir fahren da seit fast 30 Jahren immer wieder hin. Und da hat tatsächlich ein Pfau verrückt gespielt und blaue Sachen angegriffen, unter anderem Autos. Und ich habe den selber gar nicht in Aktion erlebt, diesen speziellen Pfau. Aber als ich die Geschichte hörte, habe ich gedacht, das ist doch so abgefahren, das muss man doch irgendwie erzählen. Und damit war auch klar, dass es da oben bleibt, also dass es dort auch spielt. Und damit war dann auch der Ton gesetzt. Also damit war dann auch klar, dass das dieses Britische, diesen leisen Humor haben muss.
Der Rahmen war geklärt.
Ja. Ja.
Sie sind auch regelmäßig bei Übersetzertagen. Es gibt auch die baden-württembergischen Übersetzertage. Was haben Sie da gezeigt?
Die Übersetzertage in Baden-Württemberg gibt es jedes Jahr, und zwar jedes Jahr in einer anderen Stadt. Und die sind gar nicht so sehr ein Übersetzertreffen, sondern eine Möglichkeit, dass Übersetzerinnen und Übersetzer rausgehen und sich dem Publikum präsentieren. Und da gibt es Übersetzerlesungen, Werkstattgespräche und so weiter. Was ich da gemacht habe, waren zwei Veranstaltungen. Das eine war die sogenannte gläserne Übersetzerin. Das heißt, das Publikum kann kommen und mir beim Übersetzen zugucken. Es wird der Originaltext und meine Übersetzung irgendwie an die Wand projiziert. Und da waren, ich glaube, zwischen um die 20 Leute oder so. Und da kommt man natürlich ins Gespräch. Und wir haben am Ende, glaube ich, 3-4 Sätze übersetzt, weil die Leute dann doch so viele Fragen hatten und wir so intensiv über den Text gesprochen haben und sie dann aber auch fragten, wie funktioniert das überhaupt, das Leben und Arbeiten als Übersetzerin? Wie kommt der Text zu mir? Wie kommt er überhaupt aus der englischen Buchhandlung in die deutsche Buchhandlung sozusagen? Und da gibt's dann immer viel zu erzählen zwischendurch.
Können wir vielleicht auch die Fragen der SWR1-Hörerinnen und Hörer gleich mit einbauen? Eugen Segler aus Lauchheim zum Beispiel möchte wissen, wie Sie technisch arbeiten. Müssen Sie den kompletten Text in der übersetzten Sprache schreiben oder gibt es technische Hilfsmittel?
Es gibt technische Hilfsmittel, sogenannte Translation Memory Tools, die merken sich, was man schon mal wie übersetzt hat und schlagen das dann vor, wenn eine Formulierung wieder auftaucht. Das wird, glaube ich, stark eingesetzt beim Übersetzen von Gebrauchsanweisungen und Verträgen und so.
Was Sie früher auch mal gemacht haben.
Was ich Gott sei Dank ganz wenig gemacht habe. Wo es aber auch wichtig ist, dass dieselbe Formulierung auf Deutsch dann auch immer gleich ist. Ja. Beim Literaturübersetzen machen wir das überhaupt nicht. Also ich tippe tatsächlich den kompletten Text von vorne bis hinten ein. Ich habe das Buch daneben stehen, habe sozusagen das eine Auge im Original, das andere auf meinem Monitor und tippe das von vorne bis hinten ein. Denn Literatur funktioniert nicht so, dass man dieselbe Formulierung immer gleich übersetzt. Da würde, glaube ich, einfach ein toter Text bei rauskommen.
Da gab es auf den baden-württembergischen Übersetzertagen auch noch einen Slam. Was hat es damit auf sich?
Das ist eine Veranstaltung, die wir jetzt schon seit ein paar Jahren auf der Buchmesse auch immer wieder machen in Frankfurt. Da wird an die Wand projiziert kurze Sätze, meistens Sprichwörter, Werbeslogans, Songtextzeilen, Gedichte, Wortspiele, also alles, was schwierig und kurz ist. Und 3 Kolleginnen und Kollegen improvisieren drauf los. Wir sagen einfach, was uns dazu einfällt und erklären dabei natürlich auch dem Publikum, wo da die Schwierigkeiten sind, warum das jetzt schwierig ist. Und was immer wieder kommt, ist, es kommt natürlich auch auf den Kontext an. Also man kann Wörter oder Sätze gar nicht immer unbedingt übersetzen, wenn man nicht den ganzen Kontext hat.
Es heißt ja auch manchmal über Literatur, das lässt sich nicht übersetzen, unübersetzbar.
Halte ich für Quatsch. Also ich glaube, dass Texte eigentlich fast immer übersetzbar sind. Also schon sogar dieser Roman von Georges Perec, Roman ohne E, ist auch übersetzt. Muss auf Deutsch unfassbar schwierig sein, einen Text ohne Es hinzukriegen, aber irgendwie geht's doch immer. Man kann nicht jedes Wortspiel übersetzen.
Wie gehen
nicht
Sie damit
eins
dann
zu
um?
Eins. Also man versucht, was möglichst Ähnliches zu finden. Und wenn es aber einfach überhaupt nicht funktioniert, ich hatte zum Beispiel mal eins mit Labour, was die englische Labour, die Arbeiterpartei ist oder die sozialistische Partei, und aber auch die Wehen. Und ich hatte eine schwangere Jugendliche, die sagte, ne, die anderen sprachen über Politik und sie sagte, wenn ich das Wort Labour schon höre, dann kriege ich die Panik.
Ja.
Ist mir auf Deutsch einfach nichts zu eingefallen. Ich musste das dann irgendwie streichen. Was man dann aber macht, ist, dass man vielleicht im selben Roman an einer anderen Stelle ein Wortspiel reinbringt, wo sich auf Deutsch vielleicht eins anbietet, aber auf Englisch keins stand. Und das meinte ich gerade mit Sätze übersetzen ist schwierig, aber ein Text geht eigentlich fast immer, wo dann am Ende die Bilanz wieder stimmt. Also man übersetzt einen wortspielreichen Text in einen wortspielreichen Text, aber die müssen nicht zwingend an derselben Stelle stehen.
In ihrem neuen Roman Laufen hat die Protagonistin ihren Partner durch Suizid verloren. Da bekommen Sie sicherlich auch viele Nachrichten. Hier im Studio landen auch welche, zum Beispiel aus Steißlingen von Anja, und die meldet: Auch wenn es unendlich wehtut, von Herzen vielen Dank. Sie geben dem Thema und all den stillen Qualen in vielen Herzen, in Klammern auch in meinem, eine Stimme. Welche Reaktionen erleben Sie?
Ja, sehr viel solche Reaktionen. Die Reaktionen sind sehr, sehr emotional und berühren mich auch sehr und sagen mir, dass da offensichtlich ein Bedarf besteht an diesem Thema. Also ich kriege auch viele Reaktionen von Leuten, die überhaupt trauern, nicht unbedingt nach einem Suizid, aber Trauer ähnelt sich ja dann, also es kann individuell sehr, sehr verschieden sein, aber vieles ähnelt sich dann ja doch. Und aber gerade speziell das Thema Trauer und Schuldgefühle nach einem Suizid scheint, da scheint es einen Bedarf zu geben.
Es ist auch im Buch spürbar, dass es so schwer ist, im Alltag damit umzugehen, auch für ein Umfeld. Da gibt es die Freundin Rieke, die macht vieles richtig. Und Sie haben die Therapeutin Frau Mohl, die eben auch nicht klischeehaft als Therapeutin dargestellt wird, sondern wirklich als eine Person, die helfen kann. Wie wichtig ist es, sich auch Hilfe zu holen?
Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig. Man muss sowieso bis zu einem gewissen Grad alleine dadurch. Das kann einem niemand abnehmen. Aber ich glaube schon, dass man sich Hilfe holen kann und dass Freunde eine Hilfe sein können, dass sportliche Betätigung eine Hilfe sein kann und dass therapeutische Hilfe bestimmt in vielen, vielen Fällen eine sehr gute Idee ist, weil das einfach Profis sind, die wissen, wovon sie reden und die einem ja so ein bisschen das Handwerkszeug für die eigene Psyche mitgeben können.
Was auch spürbar ist in Ihrem Buch, dass vieles auch gerade nicht hilft. Also so der erste Impuls zu sagen, ja, nach dem Motto, wird schon wieder. So etwas hilft niemandem in so einer Situation.
Nee, was vor allem, glaube ich, nicht hilft, sind diese Floskeln. Also so ein, er ist jetzt in einer besseren Welt und er hätte nicht gewollt, dass du traurig bist. Das hilft überhaupt nicht. Und was, glaube ich, auch nicht hilft, ist zu sagen, melde dich, wenn ich was für dich tun kann. Denn man kann nichts tun, also nicht im Sinne von, kannst du mir mal beim Umzug helfen. Und ich glaube, man muss einfach aktiv da sein und auch über eine lange Zeit. Man muss einfach mal anrufen und sagen, ich habe gekocht, komm vorbei. Oder sagen so, wir gehen jetzt mal heute Abend ins Kino und gucken uns einen lustigen Film an. Oder man muss einfach gucken, was braucht der andere. Man muss ihn heulen lassen, man muss ihn in den Arm nehmen und man muss dann auch gucken, wann derjenige jetzt einfach nicht drüber reden will, sondern einfach Alltag simulieren oder vortäuschen will, weil er das gerade braucht. Also ich glaube, man kann da als Angehörige oder Freunde oder soziales Umfeld viel machen. Und das muss man aber auch tun. Was, glaube ich, auch nicht gut ist, ist es gar nicht ansprechen. Also wenn man weiß, dass einem Kollegen irgendwas passiert ist oder so, gar nichts sagen, ist auch keine Lösung.
Also es hilft tatsächlich, dieses Buch zu lesen im Umgang damit. Und Sie haben, Ihr erstes Buch ist eigentlich kein Roman, sondern heißt Sachen machen. Da probieren Sie 43 Dinge aus. Welche war denn am nachhaltigsten?
Am nachhaltigsten war, glaube ich, einfach die Lust am Ausprobieren. Also dass ich jetzt einfach eher Dinge einfach mache. Wenn ich im Park spazieren gehe und da sind irgendwie Leute mit einer Slackline, dann gehe ich jetzt hin und sage, kann ich auch mal versuchen. Und das hätte ich davor wahrscheinlich eher nicht gemacht. Da hätte ich gedacht, ah, es sieht irgendwie ganz lustig aus und ganz spannend und würde ich gern versuchen, aber ich wäre nicht hingegangen.
Was haben Sie zuletzt ausprobiert? War das die Slackline?
Weiß ich jetzt gar nicht.
Im Buch waren ganz viele Dinge.
Fällt mir nichts ein.
Ja, muss ja auch nicht. Im Buch waren ganz viele Dinge dabei. Sie waren bei der Schlachtung eines Schweins dabei. Sie haben Röhrenrad ausprobiert. Sie haben unterschiedliche Massagearten ausprobiert. Gab es irgendetwas, wo Sie gesagt haben, nee, das möchte ich aber auch nur einmal erleben und dann nie wieder?
Ja, Spinning. Spinning im Fitnessstudio mit brüllend lauter Musik und man sitzt auf diesen Fahrrädern, wo man die Füße festgeschnallt kriegt und hat nur diese eine Bewegungsmöglichkeit, nämlich mit den Füßen im Kreis strampeln, das hat mich so aggressiv gemacht. Ich fand das so furchtbar. Und dann war auch noch diese Musik so laut und die Trainerin war dann über so ein Headset-Mikro noch lauter und hat die Leute da angebrüllt, sie sollen jetzt den Berg hochstrampeln, wo kein Berg war. Und das muss ich echt nicht mehr haben.
Wofür haben Sie das gemacht?
Das ist so ein bisschen aus meinem Blog raus entstanden, wo ich halt drüber geschrieben habe, wenn ich irgendwas gemacht hatte, zufällig. Und daraus ergab sich so eine Art Kolumne im Kulturmarkt. Das ist so ein Online-Kulturmagazin eigentlich, wo ich dann alle zwei Wochen unter dem Titel Sachen machen irgendwas ausprobiert habe.
Haben Sie irgendetwas außer diese Neugier, die Sie sich behalten haben für neue Dinge, etwas in den Alltag übernommen davon?
Ich gehe seitdem regelmäßig zur Pediküre. Und ich habe eine Zeit lang bin ich tatsächlich noch zum Röhrenradturnen gegangen, weil mich das wirklich fasziniert hat.
Also fast ein neues Hobby entdeckt, könnte
fast
man sagen.
Fast ein neues. Tatsächlich habe ich ungefähr um dieselbe Zeit mit Stepptanz angefangen und das ist das Einzige, wo ich nicht drüber geschrieben habe, weil ich das habe ich immer so ein bisschen vor mir hergeschoben, weil ich dachte, da gehst du ja jede Woche hin, da kannst du jederzeit was schreiben, das muss nicht sofort danach sein. Und dann habe ich es irgendwie gar nicht gemacht.
Steppen kommt jetzt wieder der Bezug zu Laufen, denn auch das kommt im Buch mal vor. Sind es viele Dinge, die Sie im Alltag erleben und die Sie dann auch in die Literatur übernehmen? Brauchen Sie das, dieses persönliche Erlebnis?
Naja, klar, wenn man ein Buch schreibt, kann man natürlich nur aus dem eigenen Kopf schöpfen. Und da vermischen sich natürlich Dinge, die man irgendwo gelesen hat, die man selbst erlebt hat. Also man... Ich kann jetzt noch ein bisschen Bildung absondern. Ich habe immer eine große Angst davor, dass mir nichts einfällt. Und dann habe ich einen klugen Satz von Thomas Mann gelesen, der gesagt hat, Fantasie zu haben bedeutet nicht, dass man sich etwas ausdenkt, sondern dass man sich aus dem Vorhandenen etwas macht. Und dann glaubt man sich überall aus dem Leben und im Alltag und in Erinnerungen so Einzelheiten zusammen, die man dann eben neu zusammenfügt.
Ist wie dieser alte Spruch, um etwas aus dem Ärmel herausschütteln zu können, muss man vorher etwas reintun.
Muss man was reintun, ja.
Dann sage ich herzlichen Dank für den Besuch in SWR1, Leute. Isabel Bogdan.
Ja, ich danke auch.
Eins gehört.